Ja, heute ist Karfreitag, ein ganz zentraler Feiertag in unserem Glaubens oder unseres Glaubens, wo wir eigentlich an eines der zentralsten Ereignisse überhaupt uns erinnern. An das Kreuz, an die Kreuzigung von Jesus. Und ich möchte mit uns heute Morgen einen Abschnitt betrachten. Jesus, der im Garten Gethsemane am Ölberg ringt. Das möchten wir heute ein bisschen miteinander uns Gedanken machen. Im Lukas-Evangelium lese ich diesen Abschnitt im Kapitel 22, Verse 39 bis 46. Und wer eine Bibel hat, darf das gerne aufschlagen. Jesus war ja mit seinen Jüngern unterwegs, das heißt, er war mit seinen Jüngern, hat er das Abendmahl genommen oder das Abendmahl eigentlich eingesetzt. Das Passa haben sie gefeiert und bei dieser Gelegenheit hat Jesus ja vom neuen Bund gesprochen und hat praktisch das Abendmahl eingesetzt, was wir ja dann auch feiern. Und dann ging er weg von Jerusalem, verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ich nicht in Versuchung gerate, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Da schien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus kämpft für uns, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Und ich denke, diese Begebenheit gibt uns einen tiefen Einblick in das, was Jesus getan hat. Oft ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg, wenn er in Jerusalem war. Auch dieses letzte Mal, nachdem er mit ihnen eben das Abendmahl oder das Abendmahl eingesetzt hatte, in die Füße gewaschen hatte, ging er mit ihnen weg von der Stadt zum Ölberg. Jesus wollte sich vor seiner Hinrichtung nochmals zurückziehen. Und er wollte mit seinem Vater sprechen. Und auch seine Jünger begleiteten ihn wie üblich. Und sie merkten, dass etwas im Gang war, das für sie auch schwierig werden könnte. Und am Ölberg angekommen, sagt Jesus zu seinen Jüngern und fordert sie auf, betet darum, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Auch hier, wo Jesus ganz mit dem beschäftigt ist, was nun auf ihn zukommt, denkt er an die Jünger. Er sagt nicht, betet dafür, dass ich das alles überstehe, sondern er sagt, betet dafür, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Auch da kümmert sich Jesus um seine Jünger. Die folgenden Stunden werden nämlich nicht nur für Jesus sehr schwierig werden, sondern auch für seine Jünger. Und um all dem gewachsen zu sein, was auf sie zukommen wird, sollten sie nun beten. Jesus wusste genau, was er mit Anfechtung meint. Anfechtung war für ihn nicht eine theoretische religiöse Größe. Anfechtung war für Jesus ständiger Begleiter in seinem Dienst. Anfechtungen sind Versuchungen. Wenn wir von Anfechtung sprechen, manchmal überhöhen wir den Begriff, dann wissen wir gar nicht mehr, was Anfechtung ist. Anfechtungen sind Versuchungen. Das kennen wir doch alle. Meistens sind es Dinge, die uns verlocken, einen angenehmeren Weg zu gehen. Das sind Versuchungen. Wir lassen uns natürlich nicht versuchen von einem schwierigeren Weg. Sondern wir lassen uns versuchen, meistens von einem Weg, der uns einfacher scheint. Den Weg des geringeren Widerstandes. Das sind die Versuchungen. Etwas zu tun, wo wir denken, dahinter ist ein Versprechen, das mich zu mehr bringt. So scheint es manchmal der einfachere und angenehmere Weg zu sein, wenn man lügt. Und so ist die Lüge eine Versuchung. Weil ich mit der Lüge vielleicht einer Situation ausweichen kann oder sie umschiffen, es ist im Moment offenbar der einfachere Weg. Das sind Versuchungen. Jesus wurde immer wieder versucht, den Weg, den er gehen sollte, zu verlassen. Jesus wurde immer wieder versucht, nicht den Weg ans Kreuz zu gehen, sondern das Kreuz zu umgehen. Das war die Versuchung und die Anfechtung für Jesus. Und so wurde Jesus, als er körperlich komplett geschwächt war, nach 40 Tage ohne Nahrung und ohne Getränk in der Wüste, die einen kennen ja diesen Abschnitt, wurde er vom Teufel auf einen hohen Berg geführt. Und in diesem Zustand, körperlich schlechten Zustand, sagt ihm doch der Teufel, indem er ihm die ganzen Weltreiche zeigt, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Ich weiß nicht, ob wir diese Versuchung hätten einfach so widerstehen können. Das ist Versuchung. Dass Jesus ständig wieder bearbeitet wurde, um den Auftrag, den er hatte, preiszugeben. Anfechtung, Versuchung ist für Jesus nicht eine religiöse, theoretische Größe, sondern er war ständig damit konfrontiert. Zeitenweise hat der Teufel ein bisschen nachgelassen und als es aufs Kreuz zuging, dann fuhr er wieder sein ganzes Arsenal von Waffen aus, um das zu verhindern. Und auch seine Jünger waren an der Seite von Jesus mit vielen Versuchungen konfrontiert. Zum Beispiel, als die Menschen Jesus zum König machen wollten. 5000 Menschen schrien und wollten Jesus zum König machen, nachdem er sie gespeist hatte. Und da wäre natürlich für die Jünger, das wäre der Erfolg ihres Lebens gewesen. Ihr Meister wird zum König und nun beginnt Jesus zu predigen über den Auftrag und über das, was die Wahrheit ist. Und was passiert? Die 5000 Leute, sie verschwinden. Sie trennen sich von Jesus. Vorher wollen sie ihn zum König machen, nachher gehen sie alle weg. Und Jesus steht mit seinen 12 Jüngern allein da und sagt den Jüngern, wollt ihr nicht auch gehen? Und die Jünger sagten, nein. Von 5000 Leuten sind 12 zurückgeblieben, seine Jünger. Und die haben gesagt, nein, wir bleiben bei dir, denn du hast Worte des Lebens. Sie haben diese Versuchung widerstanden. Sie sind an der Seite Jesu geblieben. Und Jesus sagt ihnen beim letzten Nachtessen, bei diesem Passamahl, sagt er, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Jesus hat seine Jünger gerühmt. Er hat das geschätzt. Und nicht umsonst sagte er zu ihnen, ich hatte noch solches Verlangen, dieses eine Mal mit euch zusammen zu sein. Warum? Weil das die Männer waren, die Jesus durch alle Versuchungen hindurch treu geblieben sind und alles mitgemacht haben. Auch wenn sie es nicht verstanden haben. Sie haben es ja meistens nicht verstanden, was mit ihnen vorgeht. Aber sie sind Jesus treu geblieben. Wir sind uns dessen oft zu wenig bewusst, dass Jesus alle unsere Versuchungen kennt. Er weiß um alles, was uns begegnen kann. Er selbst ist nicht über diesen Versuchungen gestanden, sondern er selbst war diesen Versuchungen ausgeliefert. Jesus musste immer wieder ein Ja für seinen Weg finden. Er musste sich immer wieder entscheiden, den Weg der Niedrigkeit zu gehen, obgleich er Gott war. Wenn Jesus uns auffordert, den Versuchungen zu widerstehen, dann fordert Jesus etwas von uns, das er selbst uns vorgelebt hat. Er weiß genau, wovon er spricht. Im Hebräerbrief lesen wir, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Jesus weiß, von was ich mit ihm spreche. Jesus weiß, was ich für Versuchungen in meinem Leben zu bewältigen habe. Ich muss mich nicht schämen, wenn ich zu Jesus komme und sage, Jesus, ich habe hier so einen Kampf zu kämpfen. Das ist so eine große Versuchung, jetzt hier den einfacheren Weg zu gehen. Und dann darf ich wissen, Jesus versteht das. Er weiß es. Und er weiß, was das bedeuten kann. Wir dürfen uns freuen und glücklich schätzen, dass wir einen Gott haben, der uns versteht, der nicht einfach distanziert von oben herab regiert, sondern der weiß, was uns zutiefst bewegt und der die Versuchung kennt und sie am eigenen Leib erfahren hat und der uns dabei hilft. Und Jesus lässt nun seine Jünger zurück und entfernt sich einige Schritte. Er fällt zu Boden auf seine Knie und fleht den Vater an, wenn du willst, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus lässt seinen Vater wissen, wie schlecht es ihm geht. Und es ging Jesus absolut schlecht. Im Markus-Evangelium wird der Gemütszustand von Jesus noch in besonderer Weise hervorgehoben. Da lesen wir, von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt. Von Angst und Grauen gepackt. Es war kein Spaziergang, den Jesus gemacht hat. Und auch wenn wir wissen, dass Jesus Gott ist, verfallen wir doch immer wieder, oder zumindest ich, diesem Denken, ja, wenn Jesus Gott ist, das war doch für ihn keine Sache, er steht ja über allem. Aber das stimmt eben nicht. Gott ist eben Mensch geworden und Jesus hat alles durchlebt, was wir Menschen auch durchleben und ihn hat die Angst und das Grauen gepackt. Er hatte Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Die Hinrichtung hat er nicht mit links genommen und hat schon vorher seine Jünger darauf aufmerksam gemacht und sagte ihnen, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünsche, es würde schon brennen, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Jesus hat immer gewusst, dass diese Stunde auf ihn zukommen wird. Und trotzdem er es gewusst hat, kurz davor wurde er von Angst und Grauen gepackt. Das kann uns auch tröstlich sein. Wir können uns auf die letzte Stunde nicht vorbereiten. Wir können noch so vorher wissen, was auf uns zukommt. 1-2 Jahre vorher. Und es kann uns bange sein auf diesen Moment. Das wusste Jesus alles seit Beginn, was er zu tun hat. Und trotzdem, kurz bevor das eintrifft, packt ihn die Angst. Und nun ist es soweit und Jesus kämpft. Die Versuchung, dem Kreuz zu entfliehen, darum kämpft er. Dass er dem Kreuz nicht entflieht und dass er den Kampf vollendet und dass er nicht schlussendlich vor lauter Qual am Kreuz das Kreuz verlässt. Man kann darüber streiten, ich persönlich bin der tiefen Überzeugung, Jesus hätte zu jedem Zeitpunkt vom Kreuz herunterkommen können. Heerscharen von Engeln wären gekommen, wenn er das gewollt hätte. Aber Jesus ist entschlossen, nicht entsprechend seinen momentanen Gefühlen sich zu handeln, sondern er sagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus will sich entgegen allen Gefühlen dem Willen des Vaters beugen. Nicht das, was jetzt am schönsten wäre und angenehmsten will er tun, sondern was Gott plant. Das ist das A und O des geistlichen Kampfes. Es wird viel über geistlichen Kampf gesprochen, aber hier findet der geistliche Kampf statt im Leben eines jeden Christen. Nämlich der Kampf gegen die eigene Begierde, gegen das eigene Wohlsein, im Widerstreit der Gefühle, unsere persönlichen Wünsche zurückzustellen. Das ist geistlicher Kampf oder das ist der Kampf des Glaubens. Das heißt nicht, dass wir nie etwas genießen sollen. Auch Jesus hat Dinge genossen im Leben. Aber es heißt, wenn es um etwas geht, dann zählt nicht in erster Linie, was ich dabei fühle, sondern zählt in erster Linie, was wahr ist und was wichtig ist. Für uns eine große Herausforderung. Wir sind stark darauf bedacht, entsprechend unseren Gefühlen zu handeln. In unserer Gesellschaft ist das normal oder wird uns das ständig gesagt, dass unsere Empfindungen und Gefühle und dementsprechend zu leben, dass das ein hoher Wert im Leben ist. Und wer entgegen seinen Gefühlen handelt, der wird belächelt und als unreif betrachtet, weil er unter Zwängen steht. Das ist unsere Philosophie heute. Man kann alles machen, man löst alle Werte, die wir haben, werden aufgelöst. Wenn es dir wohl ist, wenn du das machst, dann machst du das. Man fragt nicht mehr, ob es richtig oder falsch ist, ob das schon gar nicht, ob das Gott gefällt oder nicht. Und wir als Christen sind in der Gefahr, in diesen Sog hineingezogen zu werden. Dass wir unser Leben danach führen, was unsere Gefühle sagen oder nicht. Und es geht dann so weit, dass wir sogar dazu kommen, dass wir sagen, wenn mein Gefühl nicht stimmt, dann ist das, was ich tue, nicht echt. Also ich muss echt sein. Und dann sind wir im Sog der eigentlich kein stabiles Leben zur Folge hat. Wir müssen lernen, als Christen zu leben und wirklich zu fragen, was Gott sich denkt. Denn wenn wir sündigen, dann tun wir meistens oder in der Regel immer etwas, mindestens am Anfang, immer etwas, was uns gefällt. Sonst würden wir es nicht tun. Sünde ist immer etwas Schönes am Anfang. Sonst würden wir es nicht tun. So blöd sind wir nicht, dass wir etwas nicht tun, was wir nicht schön finden. Und die suggeriert uns immer, ja, das ist nett und das ist gut und das tut dir gut, wenn du das tust. Mit der Zeit merken wir, dass es vielleicht nicht mehr gut tut. Aber dann ist es vielleicht manchmal zu spät. Oder hätte Paulus immer auf seine Gefühle geachtet und seinen Gefühlen entsprechend gehandelt, so hätten wir seine Briefe nicht, die wir heute lesen können. Paulus sagt in Korinther, als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Wenn Paulus auf seine Gefühle gehört hätte, hätte er sagen können in Korinth, ich habe so Angst, hier das Evangelium zu verkündigen, ich kann das gar nicht richtig verkündigen, es ist gar nicht echt, wenn ich Angst habe. Ich verkündige hier gar nicht, ich gehe nach Hause. Soll das jener machen, der keine Angst hat? So denken wir oft. Sobald Widerstände kommen, fragen wir, ja, ist das echt, wenn der Widerstand kommt? Paulus hat sich am Auftrag orientiert und nicht an seinen Gefühlen. So muss sich auch Gemeinde, Jesus und jeder Gläubige am Auftrag orientieren und nicht an den Gefühlen. Ich finde das schön oder ich finde das weniger schön oder weiß ich was auch immer. Meistens, wenn Menschen sündigen und den Kampf des Glaubens aufgeben, dann argumentieren sie mit dem Argument, für mich stimmt das. Das ist schön, wenn das für dich stimmt. Aber die Frage der Christen, die erste Frage der Christen ist nicht, ob das für mich stimmt. Die erste Frage von uns Christen ist, ob das für Gott stimmt. Die Frage soll uns beschäftigen. Und die Frage führt uns zum Ziel. Und die Frage führt uns zu einem vollkommenen und erfüllten Leben. Für mich persönlich stimmt noch viel. Aber ob es vor Gott stimmt, das ist eine wesentlich wichtigere Frage. In diesem Ringen erscheint Jesus plötzlich ein Engel, der ihn stärkt. Hier sehen wir, wie Engel Jesus dienen, so wie wir das auch im Hebräerbrief lesen. In dem Ringen um Gottes Willen greift Gott selber in übernatürlicher Weise ein. Und wer das schon erlebt hat, hat schon erfahren, dass er im Ringen um etwas von Gott gestärkt wurde. Wie eine Kraft von oben. Und hier kommen die Engel und dienen Jesus. Aber der Kampf ist noch nicht beendet. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das zeigt uns, was das Jesus gekostet hat. Sein Ringen und sein Kampf. Und Jesus, das ist das Besondere, ringt hier nicht um sein Leben. Er sucht nicht in erster Linie dem Sterben zu entgehen, denn er wusste um die Bedeutung seines Todes. Jesus war klar, dass von diesem Schritt unser Leben abhängig ist. Jesus kämpft um den Sieg. Und ein Ausleger hat formuliert, das ist nicht die Angst vor dem Tode, sondern die Angst um den Sieg. Finde ich noch ein interessanter Gedanke. Jesus wollte unbedingt, dass wir erlöst werden. Seine Liebe zum Vater und seine Liebe zu den verlorenen Menschen veranlasste ihn, diesen schwierigen Weg zu gehen. Jesus hätte das nicht nötig gehabt. Er war ohne Sünde. Er brauchte für sich keinen Tod und keinen Kreuzestod. Er hätte direkt in den Himmel gehen können. Das war nicht sein Problem. Er selber war nicht das Problem. Er kämpfte nicht um sich, sondern er kämpfte um dich. Und er rang darum. Jesus fürchtete, den letzten großen Angriff Satans nicht bestehen zu können. Er wusste um die Macht des Teufels. Wir können uns gar nicht vorstellen, welche Last Jesus zu tragen hatte. Sein Sterben am Kreuz war nicht einfach eine normale Hinrichtung. Solche Hinrichtungen mussten viele Menschen erdulden. Das Sterben Jesu hat weit größere und tiefere Bedeutung. Denn der Teufel bot noch einmal alle seine Kräfte auf, um Jesus zu Fall zu bringen. Würde ihm das nämlich gelingen, dann hätte der Teufel den Sieg davongetragen, und das wusste er. Und Jesus sagte bei seiner Gefangennahme einen ganz interessanten Satz. Er sagte, jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Jetzt fährt die Finsternis alle Waffen hervor, das ganze Arsenal, das zur Verfügung steht, um nun abzuwenden, dass Jesus den Sieg nicht vollbringt. Wenn wir hören, wenn wir sehen, was Jesus an Spott und Hohn über sich ergehen lassen musste. Am Kreuz hing er und der Mann am Kreuz sagte, bist du Gott, steig doch vom Kreuz. Und von unten die Leute sagten, steig doch vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist und so weiter. Und dann gibt es noch die Stelle, wo es heißt, dass es finstere Nacht wurde. Und ein Autor hat mal geschrieben und hat das so gedeutet und ob man das so deuten kann, aber als Gedanke finde ich das noch ganz interessant, sagt er, diese Finsternis mitten im Tag ist praktisch bildhaft, zeigt das, wie sich der Teufel um Jesus riss und wie er ihn bekämpfte. Die ganze Macht der Finsternis ist nun auf Jesus eingestürzt. Das war nicht ein normaler Kreuzestod, obwohl der schon allein brutal war. Aber da war ein geistlicher Kampf im Gang an diesem Kreuz. Und Jesus wusste darum. Und er wollte siegen. Jesus kämpfte dermaßen, dass sein Schweiß wie Blut zur Erde tropfte. Und das tat Jesus nicht für sich, sondern das tat er einzig und allein für dich und für mich. Was wir hier lesen, war nicht das Problem von Jesus, worum er kämpft, sondern hier kämpft er um dein und mein Problem. Für dich hat er das getan. Hier ringt er um deine Seele. Er kämpft nicht darum, dass er nicht sterben muss in erster Linie. Er kämpft darum, dass du leben kannst. Das war sein Kampf. Er beugt sich dem Willen Gottes, damit du und damit ich ewiges Leben bekomme. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Sind wir uns wirklich so bewusst, dass Jesus das für mich tat? Und sind wir uns bewusst, was für einen Preis Jesus bezahlt hat? Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann sehen wir das hier an dieser Beschreibung, was Jesus mitgemacht hat. Das war kein Spaziergang. Und das war nicht nur so eine religiöse Handlung. Sondern da stand unser Leben auf dem Spiel. Dein und mein Leben. Und aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir hat Jesus diesen Kampf gekämpft und er hat das durchgestanden. Nun kehrt Jesus zu seinen Jüngern zurück. Er fand sie schlafend vor Traurigkeit. Sie wussten und merkten, es kommt eine schwierige Zeit und sie waren traurig, sie waren betrübt darüber und vor Traurigkeit sind sie eingeschlafen, statt zu beten. Das ist so. Wenn wir traurig sind, werden wir eher depressiv, werden müde, werden schlafen. Jetzt sind die eingeschlafen. Die haben es gar nicht verkraftet. Sie haben die Spannung nicht ausgehalten. Und Jesus sagt den Jüngern, trotz dieser Traurigkeit, sie sollen beten. Nicht, sie sollen beten, weil es sich für Gläubige gehört, dass man betet. Ich denke manchmal, wenn wir sprechen, dass wir beten sollen, sprechen wir so miteinander, wie, ja, wir sollten beten, wir sind ja Christen, also beten wir. Und dann beten wir. Aber das war's dann. Es geht hier Jesus nicht einfach um das Beten, dass die Jünger beten, weil man beten sollte. Sondern es ging ihm um die Jünger. Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Wiederum, ganz erstaunlich ist das überhaupt. Jesus, der so ringt und kämpft, damit er den Sieg erlangt, sagt nicht, jetzt betet für mich, dass ich diesen Kampf durchstehe. Er denkt nicht an sich. Er denkt an die Jünger. Genauso, wenn er darum betet, dass er dieser Versuchung widerstehen kann, denkt er nicht an sich, sondern hat an dich gedacht. Wissen wir das? Und dass er an dich gedacht hat und an mich, zeigt ganz deutlich, dass er, wenn er zurückkommt, den Jüngern sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Es ging ihm auch um die Jünger, nicht um sich. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Ein Gott, der sich wirklich um uns kümmert? Das Gleiche gilt für uns, wenn Jesus selbst in Versuchungen die Nähe des Vaters aufsuchen musste, wie viel mehr haben wir es auch nötig, die Nähe des Vaters aufzusuchen. Und Siege werden im Gebet errungen. Aber sie werden errungen. Sie werden nicht abgebetet, weil man betet, sondern sie werden errungen, indem man eben ringt mit Gott, indem man fleht, indem man von ihm etwas erwartet, dass er hilft. Und nicht, dass ich meine Gebetszeit absolviere. Sage, Herr, jetzt habe ich gebetet und jetzt muss ja dann das Zeugs kommen. Sondern, dass wir lernen. Wir werden noch mehr darüber hören. Wir haben ja Gebet als unser Leitschwerpunkt in diesem Jahr. Wir erringen Siege im Gebet. Aber wir erringen sie. Jeder von uns ist verschiedenen Versuchungen ausgesetzt. Der Widersacher Gottes schläft nicht. Er versucht uns immer wieder zu verführen und uns vom Glauben abzubringen. Das, was wir glauben, was wir mal uns entschlossen haben zu hinterfragen und zu sagen, meinst du denn wirklich, dass das so ist mit diesem Christus? Findest du nicht, dass du ein bisschen extrem bist? Oder hast du schon mal überlegt, dass du ein viel schöneres Leben haben könntest? Und wenn du denkst, wie viel Geld du ins Reich Gottes hineinbutterst, du könntest viel mehr machen, könntest eine Weltreise machen. Warum machst du das nicht? Warum gönnst du dir nicht mehr? Der Petrus sagt, seid wachsam und nüchtern, euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemanden von euch verschlingen kann. Er wartet nur darauf. Und das wartet er, indem er eben uns Versuchungen schickt, etwas brüllt, etwas schreit und etwas sagt, siehst du, was du glaubst, hat weder Hand noch Fuß. Und dann guckst du mal, wie viel das sind. Das kann doch gar nicht wahr sein. Und so weiter und so fort. Die alte Tour, die er schon gebraucht hat bei Eva. Versuchungen sind Machtstreben, Neid, Geldgier, andere Lehren oder auch im Bereich der Sexualität gibt es natürlich sehr große Versuchungen, wo uns der Teufel einfach wegziehen will. Anstatt diesen Versuchungen nachzugeben und zu sündigen, sollten wir im Gebet darum ringen, damit wir die Versuchung überwinden. Und darum ringen heißt nicht, dass ich so tue, als ob ich die Versuchung nicht hätte, sondern dass ich Gott genau sagen kann, wo meine Versuchung ist. Und ich ihm sagen kann, Herr, das, was du für mich getan hast, und so, wie ich dich kenne, ist es mir wichtiger, dir treu zu bleiben, aus dieser Versuchung nachzugeben. Aber ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Hilfe, dass ich darin widerstehen kann. Aber es ist mir wichtig, weil ich dich liebe und weil ich deinen Willen tun will und weil ich schlussendlich mit dir zum Ziel kommen will. Ich weiß, das ist nicht spektakulär und das ist auch nicht trendig, aber das ist der Kampf des Glaubens. Und wenn wir den kämpfen, werden wir auch Gottes Wunder erleben. Und wir werden seine Kraft erleben, wir werden seine Hilfe erleben. Wir sollten bei Gott im Gebet Zuflucht suchen, nicht einfach sagen, wir hätten die Kraft nicht. Und auch wenn wir mal einschlafen im Gebet, das passiert mir auch, dann sagt uns Gott einfach, bete weiter, damit du nicht in Versuchung fällst. Glaube ist kein Spaziergang, sondern ein Kampf, der erst in der Ewigkeit sein Ende finden wird. Jesus liebt uns so sehr, dass er diesen schweren Leidensweg auf sich genommen hat. Jesus hat sich für uns geopfert. Er hat sich selbst gegeben für dich, damit du ewiges Leben hast. Im Hebräerbrief gibt uns da noch eine interessante Sicht. Es heißt, als Christus hier auf Erden war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihre ewige Rettung. Und was kann unsere Antwort sein? Es gibt nur eine Antwort. Danke. Danke und danke und nochmals danke. Danke, Jesus, dass du für mich diesen Kampf geführt hast. Dich will ich anbeten. Dich will ich ehren. Und wenn du mich schon so liebst, da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als in der Liebe, die du mir geschenkt hast, dir zu folgen. Danke. Danke, dass du das für mich getan hast.